Norbert Rose wird heute in der Offenbarung Fortsetzung machen und hat diesen Text aus Offenbarung 13 überschrieben, Kinder des Lichts im Blackout der Geschichte. Und wir lesen dazu Gottes Wort, Offenbarung 13, 1 bis 10. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie betete den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und alle Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns soweit möglich erheben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in diesem wunderbaren Jesus-Namen zusammenkommen dürfen, unter deinem Schutz und Schirm, unter deinem Segen, dass du uns hineinführen willst in deine Gedanken, in dein Wollen, in deine Pläne, dass du unser Herz bewegen willst. Du hast ja die ganze Welt im Auge, aber auch jeden Einzelnen ganz persönlich, als gäbe es nur ihn. Du bist ein fürsorgender, ein treuer, ein wunderbarer Herr. Und wir danken dir für unseren Gottesdienst. Wir danken dir auch für unseren Bruder Norbert Rose, dass du ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen und uns vor dein Angesicht zu stellen. Und nicht allein für uns hier bitten wir dich, sondern weltweit finden ja heute so viele Gottesdienste statt. Segne den Lauf deines Wortes. Und auch Dank für dein Volk, für Israel. Du Dank auch für unser Land. Du weißt um die Wahl heute. Und wir wollen gemäß deiner Weisung, deines Gebotes bitten und beten für alle, die Verantwortung tragen, für alle, die in übergeordneter Stellung sind und wollen dir auch für alle Menschen danken. Und so preisen und loben wir dich. Und stellvertretend für all die, die leiden und in Schmerzen sind, möchte ich dir und möchten wir dir die Rita Bartholomä bringen, dass du ihr auch womöglich für das letzte Wegstück hin zu dir Kraft und Gnade gibst. Du weißt auch um all die anderen Verzagten, Angefochtenen, Schwachen, Einsamen. Herr Jesus, du vermagst zu trösten, wie du nur trösten kannst. Wenn keiner da ist, du bist da. Und so danken wir dir, dass dieses Wort und diese Gemeinschaft auch durch das Internet und nachher auch durch das Abhören hinausdringen darf und dass von dieser Stätte aus auch der Name über alle Namen gelobt und erklingen darf, der Jesus-Name. Gepriesen seist du und gelobt seist du. Amen.
Offenbarung 13 ist nicht nur die Mitte dieses Buches der Offenbarung, sondern Offenbarung 13 ist das Kapitel, über das nicht mehr Bücher und Auslegungen geschrieben worden sind als über alle anderen. Ich hätte eigentlich gedacht, Offenbarung 20, 21, 22, das müsste eigentlich die meisten haben, aber wenn ich dem glauben soll, dann gibt es zu keinem Kapitel so viele Auslegungen wie zu Offenbarung 13. Und die Frage, warum ist das eigentlich so bei diesem merkwürdigen Kapitel mit diesen beiden Tieren, von denen wir heute Morgen das erste anschauen werden, das hat wahrscheinlich zu tun mit dieser besonderen Faszination und der Ästhetik des Hässlichen, so hat man das genannt. Dass da etwas ist, da muss man immer wieder hinstarren. Das ist so eine Dichte, solch ein furchtbares Bild, dass man einfach nicht drum hinkommt und die Sorge hat, man könnte irgendetwas übersehen, nicht genau genug beachtet haben. Also starrt man immer wieder dahin und das machen wir ja auch. Wir wollen genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Wir möchten am liebsten den Namen haben. Am Ende des Kapitels kommt es ja auch nochmal so andeutungsweise mit dieser 666, dass wir ständig überlegen, wie ist denn nun der richtige Name? Was ist die Lösung dieses Rätsels? Und so gehen wir immer an dieses Kapitel heran und versuchen da etwas herauszufinden, hineinzudeuten. Und das ist schwer. Das ist wirklich schwer, das zu vermeiden auf der einen Seite und zugleich eine eindeutige Antwort zu bekommen auf diese Fragen, wer ist nun dieses Tier? Dass diese Sache an sich uns schon viel näher steht als manchen anderen Zeiten, das ist, glaube ich, den meisten unter uns deutlich. Dass wir auch sehen, mit welch einem Tempo wir auf die hier beschriebenen oder zumindest ähnlichen Zeiten zurasen, das ist den meisten auch klar. Dass es nicht Dinge sind, die irgendwann einmal irgendwo eintreffen werden, sondern wir merken, das nimmt Fahrt auf, da geschieht etwas, auch in dieser Zeit, in unserer Zeit. Wir merken deutlich, wie die bisherigen Gewissheiten und Sicherheiten immer mehr fraglich werden, dass das, was vor ein paar Jahren noch so eindeutig war, plötzlich nicht mehr eindeutig ist, dass wir uns nicht mehr auf die Dinge verlassen können. Es gibt keine Mitte mehr, es gibt keine Wahrheit mehr. Es gibt vieles, was als Wahrheit ausgegeben wird, aber welches das nun ist, das ist sehr beliebig geworden. Und wenn mich jemand fragen würde, wo genau sind denn diese Veränderungen zu sehen, dann würde ich sagen, überall. Das ist das Problem. Wenn ich sagen könnte, nur hier oder nur da, dann wäre es relativ einfach. Nur es geschieht überall gleichzeitig und das macht es für uns so schwer, irgendwo hinzuschauen. Und wenn wir den Eindruck haben, da könnte etwas von diesen beschriebenen Dingen sein, dann kommt ein anderer und sagt, nee, da drüben auf der anderen Seite oder wieder woanders. Und wir kommen dem einfach nicht näher. Es verschwindet immer wieder. Das ist bei manchen Bibeltexten so, wenn man zu weit entfernt ist, dann wird es nur irgendeine Geschichte, irgendein Bild, irgendein Symbol, wenn man zu nah dran ist, dann zerbröselt es irgendwie. Wenn man es genau fassen möchte, dann merkt man, irgendwo passt es immer nicht. Und plötzlich verschwimmt das Bild und verschwindet wieder. Tatsächlich haben wir es überall in allen zentralen Bereichen zu tun mit diesen Veränderungen. Wir haben keine klare Orientierung mehr, nicht in der Politik, da, wo gedacht wird, nicht in den Wissenschaften, wo auch gedacht wird, in der Wirtschaft, in der Kultur, in den Medien, in den Religionen, überall lösen sich langsam Dinge auf, werden unschärfer. Es ist überall gleichzeitig und deswegen wissen wir nicht, wo wir tatsächlich zuerst hinschauen müssen. Es ist nicht zu fassen. Es gibt keine Mitte. Wir haben keinen Punkt, auf den wir uns konzentrieren könnten und ehrlicherweise müssen wir sagen, wir wollen ja auch keine Mitte mehr. Wir haben das ja längst überholt. Wir haben alles abgelehnt, was mal als Mitte gegolten hat, als Wahrheit, als Eindeutiges. Wir wollten keine Leitkultur, das ist ja auch so ein Begriff gewesen. Wir wollen etwas anderes, nämlich das, was man als eine vollkommene Freiheit bezeichnen würde. Und vollkommen frei zu sein heißt, wir haben eigentlich gar nichts mehr. Wir sind im luftleeren Raum, wir schweben irgendwo vor uns hin und wissen nicht, woran wir uns noch halten sollen. Das ist die Situation, in der wir leben und dieses Gleichnis von den anvertrauten Pfunden macht das sehr deutlich, in welcher Zeit wir heute leben, in Lukas 19, wo Jesus sagt, als sie nun zuhörten, sagt er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das ist genau diese Zeit, in der wir heute leben. Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Und zum Teil warten wir auf ihn, zum Teil reden wir davon, dass er kommt. Und die anderen sagen, endlich sind wir ihn los. Und wir wollen es auch in aller Klarheit sagen, bitte bleibe weg. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche und lassen ihn das auch ausrichten. Wovon reden wir? Wir reden davon, dass der Name Gottes oder noch genauer, dass der Name von Jesus immer mehr verschwindet. Dass er in der Welt verschwindet, ist ja nicht so verwunderlich. Dass er im Islam zwar noch genannt wird, aber nicht die Rolle, die Bedeutung hat, die er für uns haben soll, haben müsste, sondern dass er auch in den Kirchen immer mehr verschwindet. Dass man vom guten Gott spricht, dass man vom lebendigen Gott vielleicht noch spricht, dass Gott einen ganz großen Namen hat, aber dass der Name Jesu immer mehr verschwindet, das sehen wir sehr deutlich. Und dass damit auch die ganze Kultur, die unsere Jahrhunderte geprägt hat, langsam dünner wird, irgendwann untergeht, verschwindet. Vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, das kann gar nicht sein, dass unsere europäische Kultur irgendwann mal verschwinden könnte. Oder diese westliche Kultur mit all dem, was dazugehört. Inzwischen würde ich sagen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob das so undenkbar ist. Auch diese Kultur, in der wir noch leben, könnte, zumindest in der Theorie, irgendwann untergehen. Auch Babel ist untergegangen, Hochkultur, Assyrien, Ägypten. Der ganze Bereich der Medizin ist ja da entwickelt worden. Das Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich mit all dem, was dazugehört hat, ist nicht mehr vorhanden. Das alte China, da kriegen wir jetzt erst langsam mit, was für eine Kultur das einmal war. Also ich rede jetzt nicht vom heutigen China, sondern von dem durch die Jahrhunderte hindurch, was es da alles gegeben hat. Alles untergegangen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann ist immer die Frage, was kommt denn danach, wenn er nicht mehr herrscht, wenn er nicht mehr da ist, wenn die Mitte nicht mehr als Mitte zu erkennen ist, die Wahrheit nicht mehr gilt, die uns ja über Jahrhunderte sehr geprägt hat, wenn man sich nicht mehr orientieren kann und trotzdem ständig auf der Suche ist nach Orientierung, aber die Mitte nicht mehr findet. Und wenn das, was uns einmal groß gemacht hat, wirklich groß gemacht hat, nicht mehr da ist, woran soll man sich dann halten? Und dann merken wir, es sind ganz viele da, die sich plötzlich berufen fühlen, dieses Defizit, dieses Vakuum auszufüllen. Das kennt man ja von jedem Klassenzimmer, von jeder Schulklasse. Wenn der Lehrer aus dem Raum geht, dann versuchen gleich 5 aufzuspringen und die Führung zu übernehmen. Das sind meistens diese etwas chaotischen Typen. Die einen sind vernünftig, die anderen sehr bestimmt. Manche haben Spaß am Chaos und gewinnen tut dann der, der schon dreimal sitzen geblieben ist, 2 Köpfe größer ist und einfach stärker ist. Vielleicht ahnen Sie, auf wen ich anspiele. Ich bin schon gar nicht mehr im Klassenzimmer, aber dass es funktioniert, das merken wir in aller Deutlichkeit. Klugheit, Intelligenz, Weisheit hilft dann nicht mehr, sondern nur noch, wer sitzt hier am längeren Hebel und der Rest schweigt peinlich oder hilflos und wundert sich hinterher, wie das passieren konnte. Wo ist unsere Mitte geblieben? Wo ist unsere Kultur geblieben? Und wenn ich Kultur sage, meine ich tatsächlich auch diese christliche Kultur, die ja noch zu unserem Land gehörte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie immer noch so deutlich dazu gehört. Immer wenn ein Vakuum entsteht, sortieren sich die Kräfte automatisch neu. Deswegen braucht es Klarheit. Deswegen braucht es auch Leitung in jedem Jugendkreis, in jedem Kindergottesdienst, in jeder Gemeinde, überall, in jedem Hauskreis. Ist der Leiter nicht da, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und es muss sich neu sortieren, wer der Stärkere ist, der am längeren Hebel ist. Das ist überall so. Also nicht nur bei denen, von denen wir hier reden, sondern das ist auch bei uns nicht anders. Das Vakuum nehmen wir nicht wahr, weil ja ein Vakuum nicht da ist. Also es ist schon da, aber wir sehen es nicht. Und das Vakuum nimmt zu. Das Geistige, das geistliche Vakuum nimmt dramatisch zu und keiner merkt es, weil man ein Vakuum nicht sehen kann, sondern nur das Drumherum. Und das Drumherum, das bleibt noch Jahre und Jahrzehnte in Funktion. Das läuft einfach weiter. Und wenn noch 5 im Gottesdienst sitzen, die Liturgie muss komplett gehalten werden, damit es ein Gottesdienst wird. Und der Organist spielt und der Kantor ist da und die Küsterin ist da. Und wenn noch 2 da sind, wird es auch noch durchgehalten. Ich kenne nur einen Pfarrer, der hat mir mal gesagt, manchmal gehe ich um 9:50 wieder nach Hause, weil niemand gekommen ist. Das passiert. Das war in 9 Bundesländern ganz oben an der Ostsee. Es gibt so Situationen, wo gar nichts mehr zu sehen ist. Wo keine Orientierung mehr ist, keine Mitte, keine Wahrheit, da müssen sich die Kräfte neu sortieren, aber man weiß vorher nie genau, wie sie sich sortieren. Alles ist sehr bestimmend, alle haben sich plötzlich irgendeine Wahrheit erdacht, die vielleicht sogar noch sehr einleuchtend erscheinen und dann wird fröhlich experimentiert. Das habe ich in diesen letzten Wochen oft gedacht, wenn ich Wahlwerbung gesehen habe. Dass wir zu einem Experimentierfeld geworden sind. Wir experimentieren mit den Lebensformen, wir experimentieren mit Familienkonstellationen, wir experimentieren mit der Umwelt, mit all dem, was da in der Wirtschaft passiert. Alle dürfen experimentieren. Und manchmal hätte ich gerne gesagt, mit meinem Leben nicht. Ich bin kein Experimentierfeld. Und wir sehen das an dieser Beschreibung im ersten Vers. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und die Frage ist, wer setzt sich davon durch? Ist das eine Reihenfolge? Gehören die zusammen? Wollen die alle dasselbe oder wollen die alle was Unterschiedliches, aber sind trotzdem irgendwie gebunden von irgendwas? Nämlich von dem Drachen, der hier benannt ist. Schon in Kapitel 12 war davon die Rede, aber irgendwie gibt es eine Einheit und trotzdem ist keine Einheit da. Sehr unterschiedlich. Man kann das verspüren, wie es in alle Richtungen wabert, diese 10 verschiedenen Gestalten und man weiß nie genau, wohin geht's eigentlich. Die Frage, wer setzt sich durch, wer bekommt die Macht? Aber noch viel wichtiger scheint mir die Frage, woher bekommt er seine Macht, das Tier? Und diese 10 Gestalten, die da auftauchen und die 7 Häupter, die da sind, woher bekommt er seine Macht? Das war die große Frage schon in Daniel 7. Wer Offenbarung 13 liest, muss eigentlich irgendwann auch Daniel 7 noch einmal lesen und entdeckt da manches, nämlich der Löwe mit Adlerflügeln, die Überlegenheit der Babylonier, die damit wahrscheinlich gemeint ist, dann der Bär, der viel Fleisch frisst. Das Persische Reich, der Panther, der für seine Schnelligkeit steht, Alexander der Große wahrscheinlich, soweit wir es sehen können, der in einem Blitzkrieg die Völker unterworfen hat. Aber wir ahnen, es bleibt nicht bei diesen dreien, sondern das sind nur ein paar Beispiele für die Reiche, die noch kommen werden und es kommen noch viele. Das Einzige, was in Daniel 7 noch nicht benannt ist, noch nicht klar ist, ist dieses 4. Tier, wo es heißt, wo es so schwammig, so unklar beschrieben ist. Da hat es kein klares Bild, sondern das wird nur so angedeutet, umschrieben. Und wenn wir es richtig sehen, dann taucht dieses 4. Tier tatsächlich jetzt in Offenbarung 13 auf, nämlich als eine Verbindung von allen anderen. Die anderen 3 werden wieder genannt. Der Löwe, der Panther, der Bär, die Reihenfolge ist anders, aber dass das Tier hier wieder auftaucht. Danach sah ich in diesem gleichen Gesicht in der Nacht und siehe, ein 4. Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner 8 gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden, und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ein menschliches Angesicht, das zwischen diesen Hörnern hervor, ganz unscheinbar, und das ist das Problem, dass es immer ganz unscheinbar kommt. Man denkt immer, das müsste man auf Anhieb erkennen, und dann starrt man auf diese 10 Hörner, und zwischen diesen 10 Hörnern taucht ein kleines auf und keiner sieht's. Die Ähnlichkeit ist groß, wie immer wir diese Tiere zuordnen. Es kommen noch viele Königreiche, Kaiserreiche und andere große Gestalten. Auf diese Beschreibung treffen auch viele zu. Das Entscheidende ist sicher dieses letzte Tier in Daniel 7 und Offenbarung 13, Panther, Bär und Löwe, die sich vereinen zu einem allerletzten Tier. Furchtbar, schrecklich, sehr stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Das ist ultimativ. Das ist vernichtend. Da bleibt nichts übrig. Es hat wie bei Daniel 7, 10 Hörner, 7 Häupter, 10 Kronen und lästerliche Namen. Und die Frage ist trotzdem automatisch, wer verbirgt sich dahinter? Welche politische oder kulturelle oder was für eine Gestalt taucht hier auf? Welche Person ist hier gemeint? Und wir dürfen nicht zu sehr auf einzelne Gestalten sehen, auch wenn wir automatisch hinstarren. Ich auch, es geht mir nicht anders. Ich habe sofort die Muster vor Augen und denke, da passiert gerade etwas. Das ist sehr interessant, sehr spannend, sehr aufregend oder sehr beängstigend. Aber da sind ja ganz viele Namen, und es hat viele Fehlurteile gegeben. Je nachdem, wer es ausgelegt hat. Das fängt an bei Nero, Caligula, Römisches Reich, Papsttum, die katholische Kirche, die Volkskirche. Könnte auch die evangelische Kirche sein, nicht nur die katholische. Napoleon, Stalin, Hitler, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, der radikale Islam, Russland, China taucht auf, und zwar mit großer Macht. Wird es das Letzte sein? Das Tier, das da auch, der Drache, der damit verbunden ist, natürlich sogar als nationales Zeichen und Gestalt. Das alles wurde schon als Antichrist bezeichnet. Und in jeder Zeit war man sich sicher, jetzt ist er da, jetzt haben wir ihn, jetzt fängt er an, sich durchzusetzen. Und diese Mahnung von Jesus noch einmal deutlich zu hören in Matthäus 24, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Und bis dahin gibt es viele Christusse und viele Antichristusse. Schon im ersten Johannesbrief heißt es, dass da viele schon gewesen sind. Also ganz am Anfang gab es schon diese Antichristusse, diese antichristlichen Gestalten. Und trotzdem schauen wir hin und wollen verstehen, was verbirgt sich dahinter. Wenn wir Antichristus lesen oder hören, denken wir sofort, das muss etwas ganz Furchtbares sein. Also das Gegenteil von Jesus, die Bosheit in rein Natur. Dass man auch nicht lange überlegen muss, sondern dass man sofort weiß, das ist jetzt der Antichristus. Fast hätte ich gesagt, schön wäre es, wenn so einfach wäre. So einfach ist es aber nicht. Denn Anti heißt im Griechischen nicht gegen, sondern anstelle. Und da taucht ein großes Problem auf. Nämlich immer dann, wenn es heißt, hier ist der Christus oder da ist der Christus, dann weiß man nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Es könnte auch der Antichristus sein oder einer von den vielen. Weil die Gestalten sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben, wir fallen leicht darauf herein, weil wir immer im Sichtbaren suchen. Und im Sichtbaren, da sehen wir sichtbare Prozesse, da sehen wir, wie sich Dinge verändern, wie Altbewährtes zerbricht, wie Neues entsteht. Wir sehen Gestalten, die da wirksam sind und beteiligt sind. Das Tier, das ja offensichtlich auch sichtbar sein wird, man sieht es ja, es wird ja beschrieben. Und jetzt können wir tatsächlich auch Antichrist sagen, das Tier hat keine Macht von sich selber. Das Tier ist da, aber das Tier ist nicht das Entscheidende. Das Tier ist nur das Sichtbare, die Gestalt, die man sehen kann, die verschiedenen Gestalten, die man sehen kann. Es hat aber keine Macht in sich, sondern es hat nur eine verliehene Macht. Wir starren aber auf das, was vor Augen ist. Paulus mahnt ja immer davor und sagt, nicht auf das Sichtbare zu sehen. Aber wir sind so daran gewöhnt, immer das Sichtbare vor Augen zu haben und das zu sehen. Der Drache gab ihm Kraft und seinen Thron und große Macht. Das heißt, wir müssen auf eine andere Gestalt sehen und diese andere Gestalt, die ist nicht da, also nicht sichtbar. Wir haben sie nicht vor Augen, sie ist aber doch da. Denn der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und da ist das Problem, dass viele irgendwie zu Recht sagen, seid ihr eigentlich völlig irre, dass ihr jetzt von Drachen anfangt. Wem soll man sowas erzählen, dass wir von Drachen reden? Wer glaubt das? Das ist fast schon Märchenwelt, Sagen, Legenden, Hänsel und Gretel, alles auf einer Ebene. Dass wir es hier mit einer Figur zu tun haben, die in der Bibel fest verankert ist, dass die Bibel vom Drachen spricht, dass die Bibel uns ein Bild gibt, dass Jesus uns ein Bild gibt, dass Johannes von diesem Drachen spricht und natürlich nicht irgendeine merkwürdige Gestalt meint, wie wir sie vielleicht vor Augen haben. Bevor wir das Ganze als Unsinn abtun, als Geschwätz abtun, sollten wir fragen, was meint er denn mit dieser Gestalt des Drachens? Wo müssen wir ihn verorten? Wo finden wir ihn? Und landen natürlich bei Paulus, bei Epheser 6, wo es heißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, auch nicht mit diesem Tier, mit diesen Gestalten, die sichtbar vor Augen sind, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, in dieser unsichtbaren Welt, in der undurchdringlichen Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und wenn ich jetzt fragen würde, wann haben Sie das letzte Mal mit Geistern gekämpft? Würden Sie wahrscheinlich ratlos gucken und sagen, weiß ich nicht. Da ist schon manches im Gange, aber wo tauchen diese Geister in unserem Leben auf? Dass Drachen und Tier so gut wie identisch sind, das ist richtig. Trotzdem ist das Tier nur im Vordergrund. Wir haben es mit diesem Hintergründigen zu tun. Mit ihm haben wir zu kämpfen, wenn wir kämpfen wollten. Das Tier kann man nicht bekämpfen. Das Tier hat so viele Köpfe, so viele Gestalten. Selbst das, was dann die tödliche Wunde hat, steht wieder auf. Sie können sich da verkämpfen, so viel wir wollen. Sie wollen. Es lässt sich nicht überwinden. Das mag sehr schlicht formuliert sein, aber Sie verstehen, was gemeint ist. Das Tier hat auch keine eigene Botschaft. Das Tier sagt uns nichts Neues, nichts, was uns persönlich irgendwie etwas anginge. Das Tier hat keine eigene Wahrheit. Es plappert einfach nach. Es imitiert, es kopiert, es beeindruckt damit auch. Das ist das Erstaunliche, dass dieses Tier etwas nachmacht, was eigentlich die ganze Welt schon kennt und trotzdem mögen wir lieber die Kopie. Menschen hängen sich gern an die Kopie, an das Nachgemachte. In Solingen gibt es so ein Museum, wo man sehen kann, was da alles so in der Industrie nachgemacht wird. Von Lego-Steinchen bis hin zu Motorrädern können Sie das Original sehen und daneben dann das, was nachgebaut worden ist. Und Sie können keinen Unterschied sehen. Das eine kommt aus Dubai oder China oder irgendwoher und das andere ist das Original. Sieht aber alles gleich aus. Wir mögen das. Wir machen sogar Museen davon. Die Kopien, die interessieren uns und manchmal sind sie uns viel lieber als das Original. Das Tier kann auftauchen, wird noch gefeiert und ist beeindruckt. Warum eigentlich? Weil es der Antichrist ist und der Antichrist ist nicht eine Gestalt, die gegen alles ist, was Glaube und Religion und Kirche bedeutet, sondern er pflanzt sich mitten hinein. Er fühlt sich pudelwohl. Er ist das neue Zentrum von Religion und vielleicht auch von Kirchen und Gemeinden oder irgendeinem Denken. Und wenn wir fragen, wen oder was macht es eigentlich nach, dann ist das nicht schwer zu entdecken. Nämlich, was er nachmacht, wen er nachmacht, ist ganz eindeutig Jesus Christus. In allen Bezügen, in allen Bezügen. Schon, dass er als Tier bezeichnet wird, also weder Gott noch Mensch, wo die Frage entsteht, was ist er denn jetzt eigentlich? Wohin müssten wir ihn irgendwie einordnen? Das war die alte Frage, ist Jesus Gott oder Mensch? Darüber wurde jahrhundertelang gestritten, Gott oder Mensch, bis sie endlich sich durchgerungen haben zu sagen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und bei diesem Tier läuft die Diskussion dann ähnlich. Ist er nun Gott oder Mensch? Hat er ein göttliches Wesen oder ist nur irgendeine politische oder kulturelle Gestalt in dieser Zeit? Es irritiert ganz ähnlich. Er ist weder Gott noch Mensch, er ist Tier. Und damit das konkrete Gegenstück zum lebendigen Sohn Gottes. Imitiert ihn aber in einer menschlichen Gestalt. Deswegen heißt es hier, eines seiner Häupter, einer dieser sichtbaren Gestalten, also ist tödlich verwundet. Da streiten die Gelehrten noch, ob er wirklich tot war oder nur so aussah, ob die Wunde endgültig tödlich war oder nur fast tödlich. Ich vermute, dass er wirklich tot war, getroffen war und wieder aufersteht. Er kopiert also sogar den Tod Jesu, die Kreuzigung Jesu. Geht für seine Ideale, für seine Überzeugungen als Märtyrer, als Opfer bis in den Tod hinein und kopiert auch noch die Auferstehung Jesu, das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und dieses Tier, als dieses Haupt, als Märtyrer für seine Ideen, stirbt und steht wieder auf. Das ist exakt auf dieser Linie ganz ähnlich. Spielt Kreuzigung nach, Auferstehung nach. Dann fällt Feuer vom Himmel, heißt dann beim zweiten Tier in der nächsten Zeit, das ist Pfingsten. Da kommt etwas hinein und verändert die Welt. Er bekommt seine Macht von dem, der über ihm ist. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Von ihm heißt es jetzt, ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Nationen. Das ist die reine Kopie des Sohnes Gottes Jesus. Eine antichristliche Parodie, hat es jemand genannt. Eine Witzfigur, wenn man ihn erkennen würde als Witzfigur. Aber wir erkennen ihn nicht als Witzfigur. Sondern auch viele Auserwählte sind in Gefahr, das nicht zu durchschauen. Er wird Zeichen und Wunder tun. Und viele werden darauf hereinfallen und werden denken, jetzt endlich ist es soweit. Der Antichrist ist hochreligiös und bedient sich der religiösen Bedürfnisse von Menschen, nicht nur von irgendwelchen Menschen, sondern von all denen, die auch religiös angehaucht sind, ein religiöses Gen haben. Und wir merken schon, wie wichtig das wäre, zu sehen, wo stehe ich mit meinem religiösen Denken? Stehe ich so in irgendeiner Tradition, die ganz nett oder schön ist, oder stehe ich tatsächlich unterm Kreuz Jesu? Stehe ich bei ihm? Gehöre ich zu ihm? Ist das eindeutig oder schwimme ich mit in diesem wabernden religiösen Denken unserer Zeit? Er imitiert auch das Wort Gottes. Wir kennen das von Matthäus 4, wo Satan Jesus versucht, und er versucht ihn nicht mit irgendwelchen kruden Gedanken und Ideen, sondern er versucht ihn mit dem Wort Gottes. Zitiert die Bibel. Der Teufel kennt die Bibel und er kennt sie wahrscheinlich ziemlich gut. Und er zitiert daraus, als er Jesus versucht hat, spielt die fromme Karte. Jesus hat es leicht durchschaut, aber durchschauen wir das? Wenn jemand so fromm daherredet und das so gut klingt, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Klingt doch wunderbar. Das hätten wir auch gerne so. Das hat der Teufel zu Jesus gesagt. Wirf dich von der Zinne, er wird dich tragen. Jesus hat es abgelehnt. Traumhaft schön wäre das, so frei zu sein. Jesus hat es abgelehnt. Ich will dir alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit geben, wenn du mich anbetest. Dieser Gedanke der Welteinheitsregierung, dass alle Menschen Brüder werden, dass alles von einem friedlichen und heilsamen Regenten zusammengefasst wird, diese Chance einmal zu haben, für echte Gerechtigkeit zu sorgen, in allen Ländern, ist doch ein Traum. Wir hätten auch gar nichts dagegen. Wäre doch toll, endlich mal Ruhe zu haben, dass wir gar keine Nachrichten mehr gucken müssten, weil ja nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Wenn es nur noch gute Nachrichten gäbe, wäre es ja langweilig. Wäre doch toll, nur noch gute Nachrichten. Oder Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ist ja auch so ein Gedanke, war auch eine gute Idee. Für Gerechtigkeit zu sorgen. Starke Idee, Jesus hat es abgelehnt. Zu schnell zur Gerechtigkeit zu kommen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Das Hungerproblem der Welt wäre mit einem Schlag gelöst. Jesus hat gezeigt, dass er schon kann, wenn er wollte. Die Brotvermehrung, 5000, die satt geworden sind mit diesen paar Bröckeln, die es da gab, er kann es, er will es aber nicht, er hat es abgelehnt. Der Antichrist lehnt das nicht mehr ab. Der Antichrist zieht das durch, er nimmt alles an, der Antichrist setzt sich durch, er redet große Dinge, große Worte, rhetorisch gewandt, macht viele Versprechungen, stellt Heil und Erlösung und Freiheit in Aussicht, alle Probleme werden gelöst. Das ist seine Wahrheit, das ist das, was er zu sagen hat. Große Dinge, die er redet, und wir wären bescheuert eigentlich, als Menschen zumindest, wenn wir das nicht akzeptieren würden und sagen, toll, endlich einmal passiert hier was Gutes. Wir wären bescheuert, wenn wir nicht hinter die Kulissen sehen würden. Wenn wir nur sehen wollten, was da vor unseren Augen geschieht, aber hinter die Kulissen sehen. Und das ist wieder die ganz große Frage, wie macht man das? Paulus, der immer wieder sagt, nicht auf das Sichtbare, auf keinen Fall auf das Sichtbare, sondern das Unsichtbare müsst ihr sehen. Nicht, weil wir gegen alles sind, was in dieser Welt geschieht, vermuten auch nicht hinter jedem Irrlicht gleich den ganz großen Antichristen, aber dass wir wachsam bleiben und verstehen, wie das funktioniert, auch in unserer Zeit, wie das funktioniert. Ich könnte ja jetzt einmal fragen, wann kommt denn dieses Tier? Wann kommt dieses Tier? Und da würde ich Ihnen sagen, sehen Sie es denn nicht? Sehen Sie es nicht? Dass es längst schon da ist? Es mag sein, dass diese 42 Monate noch nicht begonnen haben, dass dieser Countdown noch nicht läuft, aber dass dieses Tier schon längst da ist mit all seinen Strukturen. Es ist schon sichtbar, wenn man es sehen kann und sehen will. Heute Morgen habe ich daran gedacht, als wir vor 40 Jahren, da war ich noch im Theologiestudium und da haben wir auch schon diese Diskussion geführt. Und wenn wir vor 40 Jahren dann vom Weltuntergang gesprochen haben und vom Gräuelbild der Verwüstung und von all dem, was da beschrieben wird, von Bedrängnis und dass Himmel und Erde vergehen werden, dann sind wir schlicht ausgelacht worden. Wie man so schwarz-weiß denken kann, das kann doch kein Mensch glauben. Ja, die atomare Wettrüstung, das war ein Problem, aber dass man das so schwarz-weiß gedacht hat, das kam vielen sehr, sehr sonderbar vor. Heute sind es genau die, die damals gelacht haben, beziehungsweise die geistigen Nachkommen, die sich heute auf die Straßen kleben, die Kunstwerke beschädigen, die heute Angst haben vor der Zukunft, vor dem, was da kommt. Und ich denke manchmal, wenn ich das in den Nachrichten sehe, das haben wir vor 40 Jahren auch schon gesagt, da habt ihr gelacht. Jetzt lacht da keiner mehr. Das ist wie bei Thornton Wilder, der in irgendeinem Stück geschrieben hat von Noah, wie sie gelebt haben zur Zeit Noahs. Und das Wasser kam schon, das Wasser steht schon bis zu den Knöcheln. Und irgendeine Gestalt sagt zu den Kindern, Kinder, spielt noch ein wenig. Noch ist Zeit, spielt noch ein bisschen. Und dann schließen sich die Türen. Und dann ist es zu spät. Und ein großes Wundern setzt sich ein. Sie haben natürlich recht mit dem, was Sie tun. Also ich bin da auch sehr gespalten. Wenn ich diese Straßenkleber da sehe, dann denke ich, ja, Sie haben ja nicht Unrecht in dem, was Sie tun. Es muss ja etwas geschehen. Das wissen wir, das glauben wir auch. dass die Probleme zunehmen, dass das Unheil immer mehr zunimmt, der Niedergang nimmt an Fahrt auf, es geht alles irgendwie in eine Richtung, es ist schon wahr. Und wir möchten das alle gerne auch mit aufhalten, verhindern, besser machen. Das Problem liegt an einer völlig anderen Stelle. Das Problem liegt da, wo es heißt, in keinem anderen ist das Heil. Und das war ja nicht nur eine Idee von denen, die damals angefangen haben zu predigen, sondern das war die große Offenbarung nach Pfingsten. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus Christus. Und sofort heilt es zurück, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Alle anderen dürfen herrschen, alle, die schrägsten Gestalten dürfen herrschen, aber nicht der. Der darf nicht herrschen, in der Welt sowieso nicht. Und in Kirchen und Gemeinden und im Leben ist das nie so ganz eindeutig. Wir nehmen jeden schrägen Paradiesvogel gerne an, nur ihn wollen wir nicht. Also wenn ich von wir spreche, meine ich, das merken Sie schon, nicht uns, die meisten von uns zumindest, die sagen, doch, wir wollen, dass er in unserem Leben, auch in der Gemeinde, regiert und herrscht. Aber viele, viele sind da, die das deutlich sagen, lass uns mit deinem Jesus in Ruhe. Wir wollen nicht, dass er in unserem Leben, in unserer Welt, in unserer Kultur, in unserer Moral, in unserer Gestaltung unseres Lebens irgendeine Rolle spielt. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, es dreht sich am Ende alles um die Frau, die den Knaben geboren hat, nämlich am Ende dreht sich alles um Israel, um Juden. Das Heil kommt von den Juden. Dieser Satz gilt immer noch. Und dieser unterschwellige Antisemitismus ist ja nicht da, wo irgendwelche schrägen Gestalten herumpöbeln und irgendwie antijüdische Sprüche klopfen, sondern dieser unterschwellige Antisemitismus ist ja permanent da. Ich habe erst gedacht, so diese gutbürgerlichen Kreise, die sind ja nicht gegen die Juden. Sind sie ja nicht. Aber sie wollen auch nichts von den Juden. Sie wollen gar nichts von den Juden. Das ist unterschwellig. Vor allem auf dem Hintergrund dieses Satzes, das Heil kommt von den Juden und nicht woanders her. Und das zu sehen, zu verstehen, ich habe viele schon gehört, die gesagt haben, wir haben nichts gegen Juden. Vor Jahren habe ich ja mal ein bisschen Genealogie betrieben. Der Name Rose ist in Norddeutschland auf vielen jüdischen Friedhöfen zu sehen. Das wusste ich lange auch nicht, aber ich habe da mal so einen Friedhof besucht und jeder zweite Stein hatte den Namen Rose. Und ich dachte, ich muss da mal ein bisschen forschen, ob da irgendwo vielleicht eine Verbindung ist. Und meine Kinder haben das spitz gekriegt und haben gesagt, das möchten wir gerne. Und die fanden das spannend. Sie wollten gerne jüdische Wurzeln haben. Wir wären stolz drauf, jüdische Wurzeln zu haben. Wir haben leider nichts gefunden. Nur das Erstaunliche war, ich habe dann einmal ein bisschen herumgefragt bei Leuten, die sich damit beschäftigen, die über Jahrhunderte diese Genealogie betrieben haben, habe gesagt, es könnte sein, dass wir irgendwo einmal jüdische Wurzeln hatten. Da war erst eine peinliche Stille und dann kam der Satz, na, so schlimm wäre das auch nicht. Das hat mich so irritiert. Wir hatten gedacht, toll, wir wären stolz drauf. Wir hätten gerne diese Wurzeln. Wir finden kaum jemanden, der das auch so toll findet. Also hier sind ganz viele, ist völlig klar, weiß ich. Aber wie unterschiedlich das plötzlich wird, wenn man diesen unterschwelligen Antisemitismus plötzlich vor Augen hat und nicht mehr weiß, dass nicht nur ganz allgemein das Heil von den Juden kommt, sondern dass alles, was unser Leben heute ausmacht, von den Juden kommt. Das Heil kommt von den Juden, unsere ganze Kultur kommt von den Juden, unsere Kirchen, unsere Philosophie, unsere Ethik, auch unser Verantwortungsbewusstsein. Wenn das woanders herkäme, dann würden wir sagen, der hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn, mehr kann man nicht machen. Wir haben alles von ihm, alles von ihm. Unser ganzes Leben ist ohne Juden nicht denkbar. Und ich glaube, dass wir sagen müssen, auch unsere Zukunft wird ohne die Juden nicht denkbar sein. Und wenn wir das verlieren, dann ist unsere Kultur mit allem, was dazugehört, im Eimer. Das muss man wissen. Diese Kultur, die von den Juden kommt, ist immer noch das Beste, was wir jemals hatten. Und ich glaube, dass es Besseres nicht geben kann. Die Gebote, die Ordnungen, die Wahrheiten, auch das Gesetz, oder wie es Paulus in Römer 9 sagt, von den Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, also auch das Kommende, gehört auch noch dazu, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott über alles ist, gelobt in Ewigkeit. Wir hätten gern alles ohne ihn. Hätten gerne Frieden, Gerechtigkeit, Heil, Erlösung, Freiheit, Barmherzigkeit, echtes, erfülltes Leben, ewiges Leben, Wahrheit. Alle möchten das, nicht nur wir, alle möchten das, aber alle möchten das, bitteschön, ohne ihn, nicht Jesus. Und Jesus sagt bis heute, wir haben ja diese schöne Formulierung über diesen Sonntag, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, dass er immer noch da ist und immer noch einlädt und sagt, ihr könnt alles haben, Heil, Frieden, Gerechtigkeit, Leben, Wahrheit, Frieden, alles, was nötig ist, alles ist schon da. Und fast jeder würde sagen, ja, möchte ich gerne, aber ohne Jesus, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Es geht also nicht so sehr um die Frage, wer genau verbirgt sich hinter diesen 7 Häuptern und 10 Hörnern, sondern wie funktioniert dieses System? Warum funktioniert das so? Wie kann das sein, dass wir immer wieder darauf hereinfallen, dass wir es ja nicht sehen können, aber dass wir auf den Geist und die Geister zu achten haben? Und verstehen müssen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem, was man sehen kann. Achten wir einmal auf den Geist und die Geister, das heißt auf die verborgenen Mächte. Und wenn ich vorhin gesagt habe, das ist alles schon da. Und Sie fragen, ja wo? Wo müssen wir hinschauen? Dann würde ich raten, achten Sie mal auf die Tendenzen, auf die Trends, auf die Vorgänge, auf die Prozesse, auf graue Eminenzen, die auch nicht sichtbar werden und wo Sie sofort merken, da sind noch andere Gestalten am Werk, die man nicht sehen kann, Kräfte und Mächte, die sich nie offen zeigen, die aber immer eines gemeinsam haben, immer gegen Gott, immer gegen sein Wort, immer gegen Jesus, gegen die Wahrheit, gegen Israel, gegen die Juden, gegen die Christen, gegen Religion, obwohl sie sehr religiös sind. 10 mächtige Kräfte, Geister, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Börsen, Kunst, Kultur, Militär, Religion, ganz oben die Religion, obwohl sie alle sagen, mit der Religion haben wir es so nicht, aber sie hat eine große Macht. Wer das Phänomen Religion nicht versteht, und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in unserer Zeit in der Politik. Sie verstehen Religion nicht mehr. Sie wissen nicht, wie es funktioniert, wie viel Macht dahinter steckt, auch in den anderen Religionen. Dass man Religion nicht ablegen kann, so wie man eine andere Partei wählt als beim letzten Mal und sagt, heute wähle ich mal den Islam oder Buddhismus oder irgendwas, sondern dass Religion meine Kultur ist, aus der ich nicht aussteigen kann. Wer das nicht versteht, wird immer gegen eine unsichtbare Wand laufen. Und das erleben wir in dieser Zeit sehr deutlich. Wer Religion versteht und weiß, wie es funktioniert, der wird relativ leichtes Spiel haben. Der Drache, der versteht, wie Religion funktioniert. Deswegen hat er leichtes Spiel. Er kriegt uns, also nicht uns, er kriegt das, was er erreichen will. Denn alles ist hochreligiös, alles, was wir erleben, was da um uns geschieht, geschieht immer in Worten. Die Welt besteht aus Worten, nicht aus Gegenständen, auch nicht aus Menschen. sondern aus all dem, was da zwischen uns geschieht. Alles ist geistig, geistlich, geistige Haltung. Alle Reiche der Welt, alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen, alle Kulturen, alle Religionen, alles, was je eine Macht hatte, hat eine geistige Kultur. Und die steckt dahinter. Das Tier ist längst da. Ich bin nicht kunstfeindlich, medienfeindlich, wissenschaftsfeindlich, wirtschaftsfeindlich, börsenfeindlich, bin ich alles nicht, keine Sorge. Aber ich beobachte das und ich will wissen, wie es funktioniert und ich will wissen, aus welchem Geist heraus das geschieht. Dass wir die unsichtbare Welt im Auge behalten, so widersprüchlich das auch klingen mag, prüfet alles und das Gute behaltet, unterscheidet die Geister, die man nicht sehen kann. Am Ende wird nur eine einzige Frage entscheidend sein, nämlich die Frage, wie hältst du es mit Jesus? Ist ja eine Randgestalt, Dekoration, die man für bestimmte Tage im Leben braucht? Oder ist er das Zentrum, die Mitte, die Orientierung deines Lebens? Und er ist der Herr, der auf dem Thron sitzt und ich sitze daneben oder darunter oder sonst irgendwo, aber auf dem Thron sitzt er. Oder suchen wir ständig nach Alternativen, nach Kopien, nach etwas Ähnlichem, was auch gut klingt und aussieht, aber ohne Jesus. Paulus sagt, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Kolosser 2. Wenn Sie das haben, haben Sie alles. Mehr brauchen Sie nicht. Aber die Frage, haben Sie das? Haben Sie ihn? Das ist entscheidend. Wer immer das Tier sein mag, wo immer es auftaucht, wichtiger ist, dass Sie ihn in der Mitte Ihres Lebens haben. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du das eine Original in unserem Leben bist und dass nichts an dich heranreicht, dass wir dich kennen dürfen, dich lieben, dich ehren, dir nachfolgen dürfen und dass wir dich niemals austauschen wollten gegen irgendetwas Ähnliches, Kleineres, Leichteres, Bequemeres, sondern umso mehr an dir festhalten wollen, auf dich schauen wollen und unser ganzes Leben von dir bestimmt sein darf. Auch unser Denken und Fühlen, unsere Sinne und Gedanken. Auch da, wo wir unsicher sind, auch da, wo wir irritiert sind von manchen Vorgängen, wollen wir umso mehr uns an dich halten und vertrauen, dass wir nur bei dir die Wahrheit haben. Und wir wollen dieses Wort deutlich hören an diesem Morgen, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, wenn wir noch weit von dir entfernt sind, wenn wir dich noch nicht kennen, dich noch nicht haben in unserem Leben, dann wollen wir das verstehen, dass du dich nicht bemächtigen willst über uns, sondern dass du Heilung suchst für uns, Erlösung suchst, Bewahrung, ewiges Leben und uns das sehr deutlich sagst, dass wir all das bei dir allein finden werden. Und weil wir es bei dir finden, müssen wir nicht woanders suchen. Wir danken dir für diese Klarheit, danken dir, dass deine Einladung noch immer gilt. Auch heute für jeden, der unter uns ist, für jeden, der dich noch nicht kennt und noch nicht hat. Danke, dass du ein Lebendiger, der eine lebendige Herr bist, gekreuzigt, gestorben, auferstanden und sitzend zu Rechten Gottes des Vaters und dass du wiederkommen wirst in diese Welt, so dass jeder dich sehen wird. Wir müssen dich nicht suchen, sondern du wirst kommen und alle Welt wird dich sehen. Dir sei alle Ehre. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.